1. Korinther, Kapitel 15. 1. Korinther, Kapitel 15. 1. Korinther, Kapitel 15. Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch steht, durch das ihr auch errettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid, denn ich habe euch von allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er Kephas erschienen ist und dann den 12. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben. Einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus und dann den Aposteln allen, zuletzt aber von allen gleichsam der unzeitigen Geburt erschien er auch mir. In der Zeitschrift Newsweek hat es vor ein paar Jahren einen Artikel gegeben, 2000 Jahre Jesus. Bei allen säkularen Maßstäben wurde es geschrieben, ist Jesus die dominierende Figur der westlichen Welt. Seine Ideen und seine Religion haben sowohl Kunst und Wissenschaft, Politik und Wirtschaft, Selbst und Gesellschaft, Ehe und Familie, richtig und falsch, Leib und Seele, alle beeinflusst oder sogar radikal transformiert. Durch die christliche Mission ist der christliche Glaube eigentlich ein jüdischer Glaube, etwas für die Nationen geworden. Aber der christliche Glaube hat als Mittelpunkt Jesus. Jesus, der auferstandene Herr. Dass Jesus auferstanden ist, und jetzt mag ich eins von vier Aussagen über die Auferstehung. Und wir werden uns nicht nur beschäftigen mit einer Bibelstelle, sondern mit mehreren Bibelstellen. Und das Erste, das wir darüber sagen wollen, über die Auferstehung Jesu Christi, ist, dass Jesus auferstanden ist. Das ist die einheitliche Lehre von den Aposteln. Leibhaftig auferstanden. Am Tag der Auferstehung haben die Aposteln zueinander gesagt, der Herr ist wirklich auferstanden. 50 Tage nach der Auferstehung haben die Apostel mutig in Jerusalem gepredigt, Jesus ist auferstanden. 10 Jahre nach der Auferstehung hat Paulus geschrieben, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, wie wir das heute Morgen gelesen haben. 70 Jahre nach der Auferstehung schrieb Johannes in seinem Buch die Offenbarung. Der Offenbarung Jesu Christi. Er zitiert Jesus, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig in aller Ewigkeit. Und in diesem Glauben sind die Apostel gestorben, 11 von 12, den Märtyrertod. Was die Christen in den ersten Jahrhunderten gepredigt haben, war weder einen neuen Gott noch einen neuen Heilsweg, sondern die Tatsache der mächtigsten Tat Gottes in der ganzen Geschichte. Gott hat Jesus aus den Toten auferweckt. Das war die Lehre von allen Aposteln. Ich könnte ein Glas Wasser gebrauchen. Entschuldigung. Nummer zwei. Das Alte Testament hat im Voraus gesagt, der Messias wird aus den Toten auferweckt werden. Die Auferstehung ist nicht etwas, das du erst in dem Neuen Testament findest. Die Auferstehung ist das, was du im Alten Testament auch findest. Im Voraus gesagt. Entschuldigung. Es ist eine wunderbare Zeit, wisst ihr? Die Erkältungszeit ist fast vorbei. Die Allergien sind angekommen. Und es wird nicht langweilig. Aber wozu sollen wir klagen? Manche Leute leiden wirklich. Das Alte Testament hat im Voraus gesagt, dass der Messias aus den Toten auferweckt wird. Ich möchte, dass wir im Psalm Kapitel 16 und Verse 9 bis 11 schauen. Und danach werden wir im Neuen Testament schauen. In dem Psalmen, Psalm 16, Verse 9 bis 11, Psalm 16, Verse 9 bis 11. Psalm 16, Verse 9 bis 11. Und David schrieb: Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele. Auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Denn meine Seele willst du dem Scheol nicht lassen, willst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sehe. Du willst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Lieblichkeiten in deine Rechten immer da. David hat's geschrieben 1000 vor Christus. Jetzt wollen wir lesen, was der Apostel Petrus gesagt hat zu den Bürgern in Jerusalem. Apostelgeschichte Kapitel 2. Apostelgeschichte Kapitel 2. Ab Vers 25. Apostelgeschichte Kapitel 2. Apostelgeschichte Kapitel 2. Ich fange mit Vers 25 an. Denn David sagte über ihn: Ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte, ja, auch mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen, denn du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen, noch zugeben, dass dein frommer Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan Wege des Lebens. Du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Klingt's familiär? Wir haben es gerade im Alten Testament gelesen, etwas anders geschrieben, aber die gleiche Bibelstelle. Jetzt spricht, was hier geschrieben ist, wurde von Lukas in Griechisch geschrieben, im Alten Testament in Hebräisch. Und jetzt lesen wir in Vers 30. Entschuldigung, Vers 29. Ihr Brüder, er spricht jetzt zu den Juden, es sei erlaubt mir, Freimütigkeit zu euch zu reden über den Patriarchen David, dass er gestorben und begraben und sein Grab ist bis auf diesen Tag unter uns. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, einen sehr Nachkommen, seine Nachkommen, auf seinen Thron zu setzen, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet, dass er weder im Hades zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat. Der Messias musste sterben und wieder auferweckt werden. 1000 Jahre vorher hat David das geschrieben. Und Petrus sagt, und hier ist es, David ist immer noch in seinem Grab, aber Jesus ist auferstanden. Er hat über Jesus Christus geschrieben, dass er auferstehen wird. Wenn auch immer ein Politiker etwas im Voraus sagt, 10 Jahre vorher, 20 Jahre vorher, 30 Jahre vorher, und dann haut's hin. Es ist genau wie der Politiker das gesagt hat. Wenn es so und so weiterläuft, dann wird dieses geschehen in unserem Land oder weltweit. Und dann denken wir, was für ein großer Denker. Aber 1000 Jahre vorher über etwas, das der Mensch im Durchschnitt denkt, unmöglich ist. 1000 Jahre vorher und tatsächlich ist es geschehen. Jesus ist auferstanden. Nachdem Adam sündigte, dann mussten alle Menschen sterben. Bereits in 1. Mose Kapitel 3, Vers 15 prophezeite Gott, dass jemand geboren wird, der den Tod und den Teufel besiegen würde. Es gab ein kleines Mädchen, das zu ihrem Vater gesagt hat, ich weiß, dass Jesus mich geliebt hat, aber jetzt kann er mich nicht mehr lieben, weil er tot ist. Das ist interessant, oder? Sehr logisch gedacht. Selbstverständlich muss der Vater dann zum Kind erklären, wie er auferstanden ist und er kann uns noch lieben. Ich hatte ein interessantes Gespräch gestern mit einem muslimischen Mann. Und es war sehr freundlich und wir könnten miteinander richtig respektvoll sprechen, was ich genossen habe und er auch. Und ich habe ihm zugehört, was er zu sagen hatte für eine Zeit lang. Und dann hat er mir die Frage gestellt, Sie glauben, dass Jesus am Kreuz starb, oder? Ja, das glaube ich. Aber wir Muslimen, wir glauben das nicht, dass er am Kreuz starb. Ich habe zu ihm gesagt, wissen Sie, in den Evangelien ist es deutlich geschrieben, Jesus sagt im Voraus, dass er sterben würde. Eine Bibelstelle ist folgendes. Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Und er hat mehrmals in den Evangelien gesagt, im Voraus, er muss sterben. Für die Menschheit muss er sterben. Für die Sünde, unsere Sünde, muss er sterben, hat er gesagt. Und das erste Mal, dass ich das gesagt habe, hat er das abgelehnt. Und das zweite Mal hat er immer noch ein bisschen so Fragen im Kopf. Und das dritte Mal hat er endlich gesagt, okay. Und danach können wir über die Auferstehung sprechen und besonders, weil er überzeugt war, alle Menschen sind Sünde, da waren wir hundertprozentig einig. Alle Menschen sind Sünde. Geschwister, manchmal spreche ich mit Menschen, die sagen, dass sie Christen sind und wisst ihr, was sie mir sagen manchmal? Ich bin kein Sünder. Ist interessant, oder? Und ich sprach gestern mit einem Mann, der überhaupt keinen christlichen Glauben hatte. Und er hat hundertprozentig er war einstimmig mit der Bibel. Wir sind alle Sünde. Und von daher können wir darüber sprechen. Denn der Mensch hat eine Not. Und diese Not ist, dass er von Gott distanziert ist. Und die Frage ist, wie komme ich dann zu Gott? Wie kann ich das überhaupt überbrücken? Und die meisten Menschen denken, am liebsten Gott vermeiden, weil das unangenehm ist, und versuchen auf vielerlei Weise das zu schaffen, ob das durch irgendwelche Religion ist oder Philosophie. Man kann 100 Dinge nennen. Das Loch und diese Distanz zwischen mir und Gott wird nicht von anderen Dingen aufgefüllt. Es ist der gekreuzigte und auferstandene Herrn Jesus. Nummer 3. Die Auferstehung ist eine historische Tatsache. Im 1. Korinther, was wir heute gelesen haben, heute Morgen. Wir haben gelesen, dass Jesus nach seiner Auferstehung von über 500 Menschen auf einmal gesehen wurde. Wie ein Rechtsanwalt bringt Paulus seine Argumente vor. Punkt für Punkt. Und zum Schluss das stärkste Argument, sein Höhepunkt. Er wurde von über 500 Menschen auf einmal gesehen. Paulus erwähnt nicht alle Augenzeugen in der Evangelien. Es sind mehrere. Aber er sagt zum Schluss von 500 auf einmal. Zuerst der Theologe Ernst Renan, danach der Theologe Johannes Weiß, der 1914 starb, schrieb, dass die Auferstehung Jesu keine historische Tatsache ist, sondern die Jünger haben Visionen gehabt, Dinge in die Augen gesehen, für die es keinen tatsächlichen Gegenstand gegeben hat. Der Nachfolger von Johannes Weiß, Rudolf Bultmann, schrieb 1951, das Osterereignis aus der Auferstehung Christi ist kein historisches Ereignis. Für den Historiker reduziert sich das Osterereignis auf visionären Erlebnissen. Es wäre uns eine Hilfe, wenn wir Lukas Evangelium Kapitel 24 mal aufschlagen. Lukas Evangelium 24. Jesus ist zu zwei Menschen erschienen, die unterwegs zu einem Dorf hingelaufen sind, Emmaus. Und er hat mit denen Brot gegessen, oder zumindest Brot, sie haben ihn dazu eingeladen, er hat Brot gebrochen und dann ist er verschwunden. Und dann haben sie kapiert, Jesus ist auferstanden, er war mit uns. Und dann haben sie einfach sich beeilt und sind zurückgegangen nach Jerusalem und haben sich mit den Aposteln getroffen. Und wir lesen in Vers 36. Sie haben eine lange Diskussion, okay? Während sie aber dieses redeten, Vers 36, stand er selbst in ihrer Mitte und sprach zu ihnen, Friede euch. Sie aber erschraken, wurden von Furcht erfüllt und meinten, sie sahen einen Geist. Vision, okay? Und er sprach zu ihnen, was seid ihr bestürzt? Und warum steigen Gedanken auf in euren Herzen? Sieht meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin. Betastet mich und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, das ich habe. Und als er dies gesagt hat, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich wunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr hier etwas zu essen? Sie aber reichten ihm ein Stück gebratenen Fleisch, und er nahm und aß vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen: Dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, in dem Gesetz Moses und in den Propheten und Psalmen. Drei Reaktionen hier. Nachdem sie Jesus gesehen haben, war die erste Reaktion Angst. Sie waren beängstigt. Sie dachten, einen Geist gesehen zu haben. Übrigens, das ist nicht das einzige Mal, dass die Jünger gemeint haben, ein Gespenst zu sehen. Und jedes Mal, dass sie das gedacht haben, war es Jesus Christus. Und es war leibhaftig Jesus Christus, weil er Dinge getan hat, die sie zum Staunen brachten. Die erste Reaktion war Angst. Es war keine, sie haben das so ausgedacht, als wunderbare Geschichte. Danach zeigte er denen seine Hände und Füße. Die nächste Reaktion ist Freude, aber nicht Glaube. Sie waren überglücklich. Aber die Tatsache entsteht nicht aus meiner Euphorie. Sie entsteht aus dem, was tatsächlich geschehen ist. Schließlich bat er um Essen. Er aß eine Portion von Fisch. Und danach endlich glaubten sie. Es gab keine Vision. Das Gegenteil hat es gegeben. Hand und Fuß, leibhaftig ein Mensch da, der sogar essen könnte und hat. Johannes Weiß, Ernst Renan und Rudolf Bultmann waren große Denker, das müssen wir sagen. Aber sie haben einen schwachen Gott gehabt. Wir wollen aber zurück zu der Äußerung von Paulus kommen. Jesus wurde nach seiner Auferstehung von über 500 Menschen auf einmal gesehen. Die Mehrheit leben immer noch, hat er gesagt. Augenzeuge. Das heißt, wenn du das wirklich wissen möchtest, dann kannst du das mal nachprüfen. Darum geht's. Tatsache. Der Titanic ist 1911 versunken. Bis 1986, 75 Jahre, hat kein Forscher den Überrest des Schiffes auf dem Meeresboden gesehen. Aber keiner hat von dem Untergang und wo und wie es geschah gezweifelt. Nicht einer. Weil es nämlich so viele Augenzeugen gab. Über die Auferstehung sagte Paulus: Das Grab ist leer. Es gibt viele Augenzeugen von dem auferstandenen Jesus Christus, die immer noch am Leben sind. Der Grund, warum wir an die Auferstehung Jesu glauben, ist weder Dogma, dass das von uns fordert, noch eine Vision, noch eine schöne Geschichte, sondern weil Augenzeugen uns das berichtet haben und weil Gott es in seinem Wort schreiben lassen hat. John Locke, der Philosoph aus dem 17. Jahrhundert, sagte Folgendes über die Auferstehung Jesu: Die Auferstehung unseres Heilands ist im Christentum von wahrhaft großer Bedeutung. So groß, dass die Frage, ob er der Messias ist oder nicht, mit ihr steht oder fehlt. So dass diese zwei wichtigen Artikel unzertrennlich und eigentlich ein Artikel sind. Denn seit jener Zeit gilt, glaube einen und du glaubst beide. Leugne einen, du kannst keinen glauben. Und jetzt das vierte. Die Auferstehung Jesu Christi endet Menschen. Petrus hat alle Mut verloren. Nachdem Jesus gefangen und genommen wurde. 53 Tage später predigte er mutig vor Tausenden von Menschen. Eigentlich die gleichen Menschen, die für den Tod Jesu gerufen haben. Warum die Änderung? Weil er den auferstandenen Jesu Christi oder Jesus Christus gesehen hat. Paulus war Erzfeind von den Christen. Er ist der eifrigste, erfolgreichste christliche Missionar aller Zeiten geworden. Warum? Weil er den auferstandenen Jesus Christus kennengelernt hat. Durch sein Tod und Auferstehung hat Jesus den Tod, der seit Adam beherrscht hat, besiegt. Wenn du gerettet bist, es ist, weil du an die Auferstehung Jesu Christi geglaubt hast. Es ist durch seine Kraft geschehen. Paulus sagte, ich bete, dass ihr immer mehr die Kraft seiner Auferstehung erkennt. Und so haben wir eine letzte Bibelstelle, Epheser Kapitel 1. In Epheser Kapitel 1, ab Vers 18 möchte ich mal vorlesen. Epheser Kapitel 1. Epheser Kapitel 1, ab Vers 18. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, dass was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechtung in Himmelswelt gesetzt hat. Der Bischof Charles de Talleyrand hat mitgemacht bei der Französischen Revolution. Und es gab so viele, die mit der Französischen Revolution mitgemacht haben, die entweder Atheisten waren oder zumindest antikatholisch, und wenn sie antikatholisch waren, waren sie auch antichristlich. Und einer von diesen mächtigen Männern in der Revolution hat zu ihm gesagt, ach, das Christentum, das wäre einfach, so einen Glauben in der Welt hineinzubringen und zu verbreiten. Er hat geantwortet, ja, einfach, wenn du dich auf ein Kreuz hängen lassen würdest und so sterben und 3 Tage danach auferstehen würdest, dann könntest du das auch machen. Und jetzt wird Paulus uns etwas ganz Praktisches sagen, denn wenn wir von der Auferstehung Jesu Christi denken, wir denken, okay, ist es Tatsache oder nicht? Wir glauben daran. Wir denken, wie wichtig das ist, überhaupt in unserem Glauben, in unserem Glaubensbekenntnis, das so etwas zu sagen und an diesen Tag besonders zu betonen. Aber es bedeutet auch sehr viel für dein Leben und mein Leben persönlich, wenn du Jesus Christus kennst. Und wir haben es gerade gelesen. Und ich sehe für uns als wiedergeborene Christen 3 Dinge hier. Erstens Hoffnung in Vers 18. Zweitens Kraft sehe ich hier. Und dann möchte er noch einmal sagen, und ein drittes habe ich übersehen, Reichtum. Entschuldige, Vers 18, Hoffnung, zweitens Reichtum und dann nächstens Kraft. Diese zwei Dinge sehen wir hier von Paulus. Durch die Auferstehung Jesu Christi, das hast du in deinem Leben. Hoffnung, Reichtum, Kraft. Manchmal staunen ungläubige Menschen über Christen und sagen, ich weiß nicht, wie du das schaffst. Nach all dem mit dir geschehen ist, ich weiß nicht, wie du das schaffst, Tag für Tag und Monat für Monat. Ich verstehe das nicht. Geschwister, wir haben eine Hoffnung. Weil Jesus Christus auferstanden ist, werden wir auch auferstehen. Und er hat Sünde und Tod überwunden. Vor uns liegt das Beste, egal was auf uns jetzt zugekommen ist. Reichtum. In dieser Welt gibt es Menschen, die richtig sehr reich sind. Es gibt andere Menschen, die darüber geärgert sind. Warum sind sie so reich? Und ich habe nicht so viel wie sie. Und dann gibt es ganz arme Menschen in dieser Welt. Und es ist interessant, Geschichten von Christen zu lesen, die richtig arm sind. Und sie merken es nicht. Wenn sie hier wohnen würden, werden sie dann erst denken, wie arm sie sind. Aber wenn wir sie begegnen oder sehen oder über sie lesen, dann werden wir denken, wie arm sie sind. Aber sie sind glücklich. Warum? Weil sie Reichtum in Jesus Christus haben durch seine Auferstehung. Und das dritte ist Kraft. Wie schaffe ich das? Wie komme ich durch? Manchmal ist es überwältigend, was auf mich zukommt. Und immer wieder muss ich denken, Geschwister, genau wie ihr. Ich bin nicht so überzeugt von mir selbst als Christ. Denn die Zeiten sind schwierig und manchmal sind meine Reaktionen nicht so hundertprozentig richtig. Und von woher bekommen wir die Kraft, richtig zu leben? Die Auferstehung Jesu Christi, die in uns wirkt. Hoffnung, Reichtum, Kraft. Durch die Auferstehung Jesu Christi haben wir alle diese drei, und zwar in großen Mengen. Und dann sagen wir, wenn du Jesus Christus noch nicht kennst und nicht sagen kannst, ich weiß, er hat mich gerettet, möchten wir es heute dir empfehlen. Nehme Jesus an. Er ist derjenige, der für dich gestorben ist, kein anderer. Er ist derjenige, der für dich auferstanden ist, kein anderer. Wir laden dich ein, nimm ihn an. Wir beten.